Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Patrick.
Hallo.
Der Matthias.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Und am Abend vor der Spielemesse sozusagen wollen wir uns doch einmal anschauen, was uns auf der Messe so interessiert, um ja, dann rauszufinden, was wir dann nach der Spielemesse so gekauft haben. Patrick, was steht denn so auf deinem Einkaufszettel?
Zunächst steht, und das war so das Erste, was drauf kam, Shadowrun, das neue Regelwerk. Jetzt nicht unbedingt, weil ich der große Shadowrun-Spieler bin. Ich habe ja erst vor ein, zwei Jahren mir das alte Regelwerk angeschafft. Wir haben es auch nur einmal gespielt. Aber ich meine, man muss ja sagen, Pegasus legt da so einen Kampfpreis fest mit 20 Euro für das Regelwerk, dass da eigentlich ein Vorbeigehen einem schon fast wehtun würde, sodass ich da dem System wahrscheinlich nochmal eine Chance geben werde oder es einfach für die Sammlung mitnehmen werde. Ich glaube, das ist bei dem Preis werden das viele so machen.
Das ist ein 400, 500 Seiten Schmöker.
Genau, Farbdruck.
Ja.
Also,
Das ist das Schlimme. Ich weiß überhaupt nichts von der neuen Edition. Regeländerungen, ob es besser, schlechter, kein einziges Review. Aber ja, ich spreche dann vielleicht auch nicht für mich alleine und sage, ja, 20 Euro, da kann man mal reingucken.
Ja, und dann kommt es noch darauf an, dass man dann, wenn dann ohnehin die ganze Gruppe da ist, ach ja, komm, dann können wir auch das große Paket nehmen mit 5 Büchern und dem Spielleiterschirm für 100 Euro, ja. Ich persönlich finde es nicht so interessant, weil ich einfach mit dem Shadowrun-Hintergrund nicht viel anfangen kann. Ich mag zwar den Cyberpunk-Kram, aber ich mag nicht dieses, ich packe einfach alles in ein Spiel. Fantasy, Magie, Cyberpunk, Internet-Merkwürdigkeiten und das ist mir einfach viel zu viel. Und
theoretisch musst du ja nicht alles gleichzeitig verwenden, ne?
Ja, aber das, dann beschneidest du ja den Hintergrund und dann ergibt irgendwie die Hintergrundgeschichte keinen Sinn
das
mehr.
Das ist wahr, aber das war natürlich jetzt inklusive dessen gemeint. Das heißt, wenn er vielleicht ein Cyberpunk-Setting spielen willst mit Hackern und so weiter, vielleicht. Ich spinne da jetzt auch gerade nur so ein bisschen rum. Ich werde mir vielleicht, bevor ich mir das zulege, die Tage noch irgendwas dazu durchlesen. Vielleicht gibt's da schon jemanden, der das mal so verglichen hat. Oder Patrick, weißt du da was? Irgendwelche tollen Reviews vielleicht? Also
nein, ich glaube sogar, dass irgendjemand aus der Rollenspielszene in Deutschland geschrieben hat, dass es das erste Mal war, wo er die Änderung als einen Abstieg gesehen hat. Aber ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Für mich ist einfach so, 4, weil jetzt ist natürlich gleich, da gibt es schon viele Ergänzungsbände so zu, vielleicht ist 5 dann sozusagen wirklich ein Neueinstieg, der sehr viel schneller und einfacher geht, gerade weil man so viele Sachen macht. Wir haben, als wir mit 4 angefangen haben, auch natürlich, anstatt nur das Grundregelwerk zu nehmen, ach, dann nimmst du dies noch dazu und jenes und ach, da gibt es auch noch ein paar negative Aspekte, so hast du es natürlich auch gleich ein bisschen überfrachtet. Von daher sehen wir das für uns, glaube ich, auch nochmal als Möglichkeit, nach der 7G vielleicht da nochmal einen kleinen Abstecher nach Seattle zu machen.
Ich finde das so beeindruckend, das ist so ein harter Kontrast zu den Star Wars Produkten, die dann für 60 Euro plus Würfelset plus Spielleiterschirm 20 Euro ist eine nette Abwechslung, dann in das Shadowrun 5 System einzusteigen mit 20 Euro Einstiegspreis. Das ist großartig.
Ja, es ist. Die Rollenspiele selber kosten ja in der Regel, es gibt ja noch ein paar andere, wo wir gleich vielleicht nochmal drauf kommen, 40 bis 50 Euro, die du da mindestens bezahlst. Das ist natürlich schon ein ganzer Batzen Geld, der da fließt und da jetzt so einen Preis zu setzen. Die 20 Euro waren, glaube ich, das letzte Mal für ein Rollenspiel, als Aborea rauskam in dieser Box. Da war dann auch eine Karte dabei und so weiter, darum ist es ein bisschen schwierig zu vergleichen. Aber vom Regelumfang oder von der Größe dieser Welt ist Shadowrun natürlich nochmal eine ganze andere Ebene als Aborea.
Ich will das jetzt auch nicht in den Himmel loben. Wie gesagt, ich weiß darüber zu wenig, aber der Preis lädt ein und vielleicht werde ich mir die Tage dazu nochmal was durchlesen, ob man vielleicht mit der 5. Version, genau welche Schritte man gegangen ist. Muss man erstmal in Anführungszeichen setzen, auch deine, in Anführungszeichen, Kritik, die wir da rausgelesen haben, mal ein eigenes Bild machen. Ne?
Wenn wir gerade bei Pegasus sind, können wir vielleicht noch kurz die Cthulhu-Sachen nehmen, die auch erscheinen. Das wäre zum einen der Reisenband, an dem ich mitgearbeitet habe. Das heißt also, ich muss ihn nicht kaufen, ich kriege ihn umsonst. Das ist ganz schön. Da sind, glaube ich, 6 oder 7 Abenteuer drin, rund um Charaktere, die unterwegs sind. Außerdem erscheint dann noch der erste Teil der dreiteiligen Kampagne Die Bestie. Das ist so ein alter Klassiker, der aufgelegt wurde, überarbeitet mit Zusatzmaterialien, unter anderem Hintergrundbeschreibungen der einzelnen Orte wie Malta, San Francisco und ich glaube Transsilvanien und sowas. Das klingt auch sehr interessant, wird auch mitgenommen, aber wahrscheinlich nicht gespielt werden, weil das einfach viel zu viel Material ist. Ich habe ja die Berge des Wahnsinns noch nicht mal gespielt.
Ja,
Also, tja,
so sieht's aus, ja.
das tut mir zwar sehr leicht für euch, aber ja, es ist einfach
Ja,
sehr
aber es ist,
viel
Kampagnen-Spiel zu
Material.
machen, ist auch immer schwieriger in der
Naja,
heutigen Zeit. Zumindest,
das stimmt
wenn
wohl.
man so geschäftstreibend ist wie wir. Ja, vielleicht Cthulhu, da kommt ja
Ich
die.
wünschte, ich wäre
Da
geschäftstreibend,
kommt
ja.
ja auch die neue Ausgabe von Cthulhu's Ruf, sollte man hier in der Vollständigkeit halber und nicht als Werbeblock verstanden, auch kurz ansprechen.
Ist mir auch egal, ich mache hier
Ja gut,
Werbung. Das
dann genau, leg mal
sind
los. Worum geht?
das sind 80 Seiten wieder mit Cthulhu-Material plus ein extra Heft, in dem London im Gaslicht beschrieben wird. Seltsame Orte, die man aufsuchen kann. Alles sehr hübsch gemacht mit handschriftlichen Notizen dran. Also man kann diesen gesamten Reiseführer für London als In-Game-Handout verwenden
Also,
und den Spielern dann sofort in die Hand drücken.
bietet sich das auch noch als Ergänzung zu diesem also diesem
Ja, Book of Smoke,
Book of
ja.
Smoke, genau,
Es ist, genau, du musst ja, also das Konzept, was wir so hatten, war Book of Smoke fanden wir schon ganz nett. Das ist dieser Occult Guide to London von Peregrine Press, der ebenfalls reines Handout ist. Aber ich dachte mir, eine reine Auflistung von Orten ist ein bisschen langweilig, das gibt's ja schon. Also kombinieren wir das einfach mit diesen Armitage-Files
Ah, okay.
und machen dann da rein noch Handouts im Sinne von seltsamen Tagebucheinträgen von einem Mann, der das geschrieben hat, und Verbesserungen der einzelnen Orte und Dinge, die durchgestrichen sind, und seltsame Zeichnungen und winklige Grafiken von Zauberzeichen. Das ist, glaube ich, sehr gelungen. Also mir hat das sehr gefallen, aber gut, ich bin voreingenommen.
Gut,
zu einem Kampfpreis.
6 Euro.
Ja, ich glaube, da kann man auch
Also,
wirklich nichts sagen für so
ja.
eine Zeitung.
Die Sache gibt es aber nicht am Pegasus-Stand, sondern am Stand der RuneQuest-Gesellschaft. Das ist wichtig.
Ach so.
Also Pegasus verkauft die Zeitung nicht, das kann man nur bei der RuneQuest-Gesellschaft holen. Die Sammelmappe, die wir machen, die kommt nicht zur Spielemesse, die muss online bestellt werden.
Gut, da wollte ich auch
Das
noch
ist
mal
auch noch
kurz drauf
wichtig.
hinweisen. Gut, ich glaube, bei Pegasus haben wir das Wichtigste durch. Ich weiß noch nicht, ob ich mir persönlich den Cthulhu-Kram kaufe. Das ist dann, glaube ich, so eine Bauchgeschichte. Ich muss auch immer noch den Janus-Gesellschaft-Band kaufen. Kampagnenmaterial hat man eigentlich auch genug, von daher.
Es gibt noch einen Grund, zum Pegasus-Stand zu laufen, auch wenn ich dann wieder übers Rollenspiel hinausgehe. Und zwar werden Sie hoffentlich Robinson Crusoe Adventure on Cursed Island in der deutschen Version und in einem Reprint da haben. Und da kann ich, glaube ich, den Leuten empfehlen, da mal einen Blick drauf zu werfen. War lange out of print, auch die englische Version, dann von zwei Verlagen. Und jetzt an der Spielemesse die deutsche Version. Wie gesagt, ich hoffe, das klappt alles. Das werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Und da lohnt sich, glaube ich, auf jeden Fall ein Blick auf den Pegasus-Stand.
War das ein kooperatives Brettspiel?
Genau,
Oh.
ich glaube 4 oder 5 Leute, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, versuchen gemeinsam in den Rollen von Abenteurern, Entdeckern, Köchen und so weiter, versuchen quasi auf dieser Insel zu überleben, Ressourcen zu sammeln. Sachen zu bauen, ihr Dach immer besser zu verfestigen, die Mauern sich vor wilden Tieren zu verteidigen. Also ich bin da, ich habe es ja auch noch nicht spielen können, wie auch, war quasi ja nie erhältlich. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Ruhig mal einen Blick drauf riskieren. Könnte der Hit werden, auch wenn er natürlich wieder Spiel des Jahres und so weiter an irgendwelche Kinderspiele. Nee, ich will darüber nicht herziehen, aber Robinson Crusoe, bitte mal einen Blick drauf werfen.
Anderer Punkt, ebenfalls noch bei Pegasus, das Kartenspiel Es war einmal befindet sich in einer Neuauflage ebenfalls bei Pegasus.
Ja, da muss man jetzt aber nicht unbedingt.
Das ist ein hervorragendes Spiel. Das ist ein ganz tolles Erzählspiel. Eines der besten Erzählspiele, würde ich sagen.
Ja, für das verkappte lohnt Rollenspiele.
Sich.
Ja.
Für, also, ich weiß nicht, was das kosten wird da, aber teuer kann es nicht sein. Das ist ein hervorragendes Spiel. Unbedingt einmal das Review anhören, was wir dazu gemacht haben, oder die Episode, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Aber das war ein wirklich tolles Spiel. Also, das lohnt sich. Und es ist schön, dass es wieder in einer Neuerscheinung vorhanden ist.
Ja, ich meine, ich find gut, wenn wir auch ein paar Brettspiele bringen, weil ich habe mich mit Rollenspiel jetzt mal so gerade ein bisschen beschäftigt, was so rauskommt, aber mit Brettspielen noch gar nicht. Und wenn man da den einen oder anderen Tipp nochmal bekommt, wo man etwas genauer hingucken soll, umso besser.
Ich kenne im Grunde, ich kann dir ein paar geben, wenn ich da direkt einschreiten soll.
Von mir aus jetzt oder gleich.
Okay, dann machen wir das, weil bei mir geht es nämlich hauptsächlich, ich habe erst quasi die letzten Tage von der fünften Shadowrun-Version gehört. Ansonsten muss ich sagen, bei Star Wars werde ich immer mal so hinlünkern, aber habe es ehrlich gesagt nicht auf die Investition abgesehen. Das heißt, hauptsächlich befinden sich auf meiner Liste Brettspiele und nicht zu knapp. Ich gehe aber jetzt erstmal die Neuheiten durch, die mich so interessiert haben, derer auch nicht viele sind. Das eben erwähnte Robinson Crusoe ist sicherlich ein Blick wert. Dann werden sie bestimmt Firefly da haben. Ich glaube, da könnten ein paar Leute drauf abfahren.
Ein Brettspiel dazu, oder? Also,
Brettspiel, ja. Genau. Die Leute übernehmen jeweils eine, wie heißt das Schiff, eine Firefly, eine Serenity. Nee, Firefly, ne? So heißt die Kategorie von Schiff. Ach Gott. Ich hab die Serie erst zweimal gesehen.
Ja, Matthias, das ist unverzeihlich.
Ich wollte gerade sagen, also...
In einem Rollenspiel-Podcast, unverzeihlich.
Ja, nichts Genaues über Firefly zu wissen. So. Auf jeden Fall geht es darum, die Leute bauen ihre eigenen Crews und fliegen dann mit ihren Schiffen durch die Galaxie und müssen Aufträge erledigen. Und du kannst dir dann, also guckt euch da mal ein Review zu an, scheint ganz gut gelungen zu sein, diese Kombination, weil man dann auch seine Crewmitglieder ausstatten kann. Man kann dann zu den aus der Serie bekannten kriminellen Subjekten gehen, um sich verschiedene Aufträge zu holen. Die können dann legal sein, die können illegal sein und dann können da eine Menge böser Sachen passieren. Dann, wenn man sich quasi in der Sicherheit des Kerns rumtreibt, dann kann es sein, dass einen diese Föderation, verdammt, auch da weiß ich nicht mehr, wie die heißen, also diese Regierung quasi, die den Leuten dann hinterher stolziert, und wenn man in den Außenarealen sich befindet, dann kommen die Reaver, von denen weiß ich dann noch, und die können dann ebenfalls dafür sorgen, dass ihr Crew verliert und so weiter und dann da etwas länger als gewollt Zeit verbringt. Ich denke, das wird ein Spaß. Das ist auch sehr weit oben auf meiner Liste, gebe ich zu. Werde ich wahrscheinlich mitnehmen, aber wahrscheinlich erstmal nur in der englischen Version. Die echte Neuheit dann wäre Legacy, The Testament of Duke de Creasy. Und an dem Titel merkt man schon, wahrscheinlich ebenfalls nicht auf Deutsch zu erwerben. In dem Spiel ist dann eine echte Neuheit quasi auf der Spielemesse. Da wird es darum gehen, einen Stammbaum zu entwerfen. Also ich fand das Spielprinzip schon sehr witzig. Klingt nach einem Einsteiger oder so, wie man nennt die ja dann, Gateway Games, um vielleicht auch neue Leute zu gewinnen für das Spiel. Man fängt einfach nur mit einem Paar an, das ein Kind bekommt, und dann hat man eine Handvoller Karten, die Freunde der Familie, und die muss man dann einheiraten. Es ist aber so, dass die Freunde der Familie quasi verschiedene Boni haben. Das können dann Revolutionäre sein und Schriftsteller und alles Mögliche, und dann hat man aber einen Patron der Familie, der einem dann für verschiedene Sachen bessere Boni gibt und so weiter. Und dann, was weiß ich, wenn dann Benjamin Franklin sich deiner Familie bemüht, dann kriegst du vielleicht mehr Vorteile, wenn du mehr Schriftsteller drin hast und so ein Ding. Klang sehr, sehr witzig, auch da vielleicht mal einen Blick zu riskieren.
Das klang wirklich sehr witzig, als du mir das erzählt hattest. Das klang nach einem schönen Spiel, was auch dann nicht wieder darin gipfelt, dass man erstmal 25 Minuten lang das Spielbrett aufbauen muss und die Miniaturen sortieren muss und die kleinen Kärtchen, die dann in den Räumen liegen, aufbauen muss und so
Ja, es
weiter.
ist ja immer alles eine Geschmacksfrage, aber ich gebe zu,
Ja, natürlich.
ich habe auch gerne solche, ich bin da auch hinterher, weil diese Art von Spiele brauche ich auch, ja, die man dann eher kurzfristiger, bei dem man sich nicht vorher abstimmen muss. Ja, so, wollen wir das und das spielen und dann können sich alle nochmal darauf vorbereiten oder da muss man, vielleicht baut man schon mal vorher auf. Das wäre so eine Art Spiel, da sagt man, alles klar, sollen wir das spielen? Gut, und man hat das innerhalb von 5 Minuten aufgebaut, auch relativ zügig erklärt. Aber wie gesagt, es sind nicht umsonst mehr oder weniger Neuheiten. Das heißt, ich kann noch kein Urteil dazu abgeben, ne? Also,
Tja, vielleicht ist das alles Schrott, was Matthias gerade
richtig,
erwähnt
also,
hat.
ne, aber das ist jetzt so, das sind Sachen, die mich interessieren, auf die werde da, wenn ich die sehe, werde ich diese 3 Produkte wahrscheinlich mitnehmen. Aber ich kann eben noch kein Urteil dazu fällen. Da kann man natürlich jetzt ankommen, das kommt dann nachträglich. Wenn ihr also warten könnt auf Reviews und meine Meinung dazu hören wollt, die werde ich bestimmt dann noch kundtun.
Zurück zu den Rollenspielen. Patrick, was gibt's denn bei Ulysses?
Okay, ja, die hauen ja immer eine ganze Menge dann zur Spielemesse raus. Ich fange mal nicht mit DSA an,
Ach, schade.
sondern mit Iron Kingdoms, ein ja, Steampunk, wenn
Fantasy.
Fantasy, viktorianisch, glaube ich, obwohl Steampunk ist immer
Nee.
viktorianisch, also zumindest so ein vom
Ja.
Gaslicht Charakter her. Aber auf
Ist auch
jeden
dieses, das ist eigentlich so ein War Machine
Ja,
Setting
genau.
ist
Also
das.
eigentlich ist es ja, wenn ich's, ich habe mir das ja nicht, aber basiert ja dann auf einem Tabletop quasi. Die Welt wird daraus übernommen und da kommt jetzt eben das Rollenspiel zu und finde ich jetzt auch nicht ganz uninteressant, weil es ja nochmal eine neue Spielwelt so ein bisschen für nochmal aufmacht und da vielleicht auch das eine und andere zu bringt. Da wird es das Grundregelwerk geben und wahrscheinlich auch schon das Spielleiterset geben, also Spielleiterschirm, ein paar Karten und ähnliches. Das soll beides da schon erscheinen. Ich muss es mir auch noch mal genauer angucken. Aber finde ich jetzt von der Idee und finde ich jetzt eben als wirkliche Neuerung auch noch mal ganz interessant.
Hätte das 20 € gekostet, das hätte ich auf jeden Fall
Ja,
mitgenommen.
kostet 50. Wie gesagt, ist eben
Ja.
ein neues System. Von daher mal
Also
am Blick
das ist
reinwerfen.
die Chance, dass ich das spiele, ist ebenfalls unglaublich gering, aber
Ja, bei
das
uns,
soll optisch auch sehr hübsch
ja,
sein.
bei mir kommt
Also.
ja dazu, 7G steht vor dem Abschluss und dann ist natürlich die Frage, macht man danach eine weitere DSA-Kampagne in diesem Umfang oder macht man zumindest dazwischen mal was anderes? Und ich weiß es noch nicht, ob Iron Kingdoms da das wäre, aber es ist eben mal was Neues, Interessantes, was da vorkommt. Ja, für DSA selber ist die Reisende Kaiserin angekündigt, ein Hintergrundband zur zum Hof Rohayas, also zur Kaiserin, ja, finde ich jetzt nicht so spannend. Interessanter, aber auch preislich ziemlich teuer. Granden, Gaukler und Gelehrte, ein Buch mit Meisterpersonen drin. Ich
die
habe,
Titel sind so toll.
ja, ich habe den Vorgängerband, den hatten wir zur Verfügung gestellt gekriegt. Den fand ich sehr gut gemacht. Eben Meisterpersonen, die da drin sind, immer mit einer Beschreibung und Werten und auch Abenteueraufhängern. Aber ob es mir jetzt sozusagen 35 € wert ist, das werde ich wahrscheinlich so spontan entscheiden wie vieles andere an dem Tag.
Was ist denn mit der Box, die ich damals als 14-Jähriger niemals gekriegt habe, weil sie damals schon nicht mehr vorhanden war? Die Superwelt hier im Inneren der
Tarun.
DSA.
Tarun
Genau.
erscheint ja nicht bei Ulysses. Tarun
Ach
erscheint
so.
beim Uhrwerk Verlag.
Okay.
Ich habe jetzt nochmal geguckt, es wird angegeben für den 30. Oktober als Liefertermin.
Oh, dann wird es wahrscheinlich nicht kommen.
Ja, wobei 30. Oktober wäre ja vor der Spielemesse zumindest in so einer Vorabfassung. Ich weiß es nicht. Kann ich nicht genau sagen. Da kommt eben eine Neuauflage, die diese Hohlwelt, dieses gedacht als epische Anschlusskampagne, wenn man in Aventurien nichts mehr reißen kann, um es mal so zusammenzufassen. Wenn es da ist, werde ich sicherlich auch einen Blick riskieren und mir das mal angucken. Wobei ich davon ausgehe, dass wir das nicht unbedingt spielen werden. Weil es eben, wenn man schon was anderes macht als DSA, ist es immer schwierig, dann noch in eine andere Welt abzudriften. Das ist genau wie die dunkle Zeitenbox, die auch ziemlich toll ist und ziemlich nett. Aber man muss dann sozusagen eh eine neue Welt nochmal kennenlernen, neue Götter und ähnliches, und das ist schon ein bisschen aufwendiger. Mal gucken, ob das so, ob man, wie gesagt, einen Blick riskieren, ja, mehr, mal gucken. Viele Dinge werden beim Rollenspielbereich eher aus dem Bauch raus entschieden, glaube ich, was auf der Spielemesse da ist, wie das Geld aussieht und wie das Buch mich dann in dem Moment überzeugt, wenn ich es in den Händen habe. Was aber noch recht wahrscheinlich ist, auch wenn ich es mir nicht auf der Spielemesse kaufen werde, ist, für Traveller gibt es das Grundregelwerk in einer neuen Auflage, und zwar in einer Taschenbuchausgabe sozusagen, also etwas kleiner aufgemacht, für 15 €. Und wenn man es eben vorbestellt, kriegt man es für 20 € inklusive der PDF-Fassung. Wir hatten ja letztens eine Folge zu PDFs, und inzwischen werde ich da immer größerer Fan von, das zumindest auch digital zu haben. Und für 5 € mehr geht das. Danach greift dann natürlich die Buchpreisbindung, die auch für PDF-Bücher gilt. Dann wird das gleich noch ein bisschen, wird das gleich teurer. Von daher überlege ich dann die Vorbestellung, die ist noch bis zum 24. Oktober möglich, ob ich da noch mal zugreifen will und mir das im Vorfeld vorbestelle, anstatt auf der Spielemesse zu kaufen, weil dann fehlt mir die PDF-Variante ja dabei.
Es gibt noch für den Einen Ring im Uhrwerk Verlag gibt es noch einen Abenteuerband. Der ist eigentlich sehr schön, den
Ein
habe ich auf
Quellenband.
Englisch bereits. Ein
Das
Quellenband ist das.
es
Was nicht
gibt
der Abenteuerband?
es gibt Am Rande der Wildnis ist ja ein Abenteuerband.
Oh mein Gott, habe
Den
ich mich
gab es ja,
vertan.
den gab es schon vor einiger Zeit,
Oh, alles klar.
auch
Oh,
in
Entschuldigung.
Deutsch. Und Im Herzen der Wildnis ist ein Quellenband, wohl auch mit,
Zum Abenteuerband.
ja, wo auch,
Ah, ich
wenn ich
verstehe.
das richtig gesehen habe, in neue Regionen vorgestellt werden, und da so ein bisschen mehr, ja, die Spielwelt, die bisher existierte, erweitert wird.
Okay. Was auch noch bei mir auf der, möglicherweise auf der Liste stand, war das Abenteuer für Private Eye. Die Geister der Vergangenheit, das klang ganz nett. Aber mal schauen. Ich habe genug viktorianische Abenteuer eigentlich, aber naja, naja, die Frage ist, kann man davon eigentlich genug haben? Naja. Wer sich generell mal einen Überblick machen möchte, und wir haben es ebenfalls
Ja,
gemacht.
man sollte vielleicht zumindest es erwähnen. Wir haben es jetzt komplett übersprungen. Game of Thrones wird
Ach
auf
so,
Deutsch
ja,
das Rollenspiel
natürlich.
erscheinen im Manticore Verlag. Für mich ist es nicht unbedingt ein Kauf. Also, ich meine, auch da wird am Ende Bauchgefühl entscheiden, aber das liegt noch doch etwas weiter hinten, weil ich die englische Fassung schon habe. Und auch wenn ich das Rollenspiel eigentlich sehr toll finde und auch das, was ich dort gesehen habe mit dem Hausbau, dieser kleinen strategischen Komponente, die du da drin hast, was die Entwicklung des Hauses angeht. Also es geht sehr viel ja in der Serie schon darum, das eigene Haus nach vorne zu bringen, um Intrigen zwischen den Häusern. Fand ich das eine sehr schöne Geschichte. Das heißt, wer das Rollenspiel noch nicht hat, kann auf jeden Fall mal reingucken. Was mir so ein bisschen fehlt, sind Abenteuer dazu. Also man hat im Englischen, glaube ich, eben dieses Grundregelwerk, man hat einen Kampagnenguide, aber man hat dann ein, zwei Abenteuer dazu, und das war's auch. Und ich finde, gerade bei so einer intrigenhaften Geschichte tue ich mich so ein bisschen schwer, mir dann alles selber auszudenken, ohne dass es dann beim fünften Mal gleich ist. Ich habe auch in Foren gelesen, dass viele dann das Problem hatten, nachdem sie dann auch alle Zufallsereignisse, die im Laufe eines Jahres dann mal auftauchen konnten, durch hatten, dass dann sich die Frage stellt, und wie spielt man jetzt weiter? Und solange es da kein weiteres Material zu gibt, bin ich da eben noch sehr skeptisch, dann auch eine deutsche Fassung zu kaufen.
Das kann ich nachvollziehen, ja. Also, das sehe ich ebenfalls so. Wobei die Abenteuer, die es gibt, sind wirklich sehr schön. Also, das
Ja.
ist ganz gut gemacht.
Was
Okay.
ist denn mit der Star Wars Einsteigerbox, die
Ja,
auch auf
stimmt,
Deutsch da
kommt auch.
ist?
Aber habe ich auch auf Englisch. Ja, Matthias, du bist der Star Wars-Spielleiter in unserer Runde. Also, wäre das was für dich?
Also Patrick und ich haben quasi ja wenigstens
Ihr habt es sogar auch schon gespielt,
das
richtig. Ja, mit
genau,
meiner
ne?
Box,
Also
und ich hab nicht mitgespielt.
ja.
Ja.
Ich finde die Box eigentlich gelungen, wenn sie nicht ein bisschen zu teuer wäre. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, man zahlt sein erstes Würfelset an. wie man das so nimmt. Das Problem ist, dass ich das System eigentlich für sehr gelungen halte. Der einzige Problempunkt bei mir ist ehrlich gesagt nur der Preis. Also dann von dem, gerade von dem Hauptregelwerk. Ansonsten würde ich sagen, wenn jemand da Interesse hat, ist das das Abenteuer war okay. Man hat leider nur begrenzte Möglichkeit, damit weiterzuspielen. Ich glaube, wir haben darüber auch schon gesprochen, ne, über das Star Wars Einsteiger-Set. Ja, ich weiß nicht. Ich würde sagen, kann man sich ruhig holen, wenn man da Interesse hat. Wenn man nicht wahrscheinlich eh schon das Englische dann besitzt.
Interessant wäre zu wissen, wann die deutsche Fassung des Hauptregelwerks erscheint, aber das kann ja, sowas kann ja auch eine sehr gute Überbrückung sein. Ich fand das wirklich sehr gut gelungen, weil du mit dem Einsteigerset in dem Abenteuer, wenn ich es richtig mitbekommen hattest, ja auch wirklich Schritt für Schritt die Regeln erklärt bekommst. Du kannst es im Prinzip auspacken und losspielen, mehr oder weniger, aber vom Prinzip her und von daher, wer Interesse an dem Rollenspiel hat, sicherlich mal reingucken.
Ach, es gab, stimmt, es gab online ja auch sogar ein Folgeabenteuer als PDF. Es gibt extra Charaktere, die man sich runterladen kann. Gut, das Einzige, die Regeln, da ist ja ein kleines Heftchen dabei mit ein paar mit den Hauptregeln eigentlich drin. Und funktioniert sehr gut, meiner Meinung nach. Das Problematische war nur, dass eben diese Charaktere sich nicht so weit weiterentwickeln. Ansonsten wäre das Produkt an sich sehr, sehr gut gewesen, aber. Es macht dennoch, glaube ich, seinen Job sehr gut.
Ich denke auch, dass das Produkt an sich schon ein super Ding ist. Wann dann die Übersetzung kommt, weiß ich auch nicht. Also dann das Grundregelwerk wird ja dann auch etwas mächtiger sein und etwas umfangreicher als diese kleine Box. Aber gut, ich bin ohnehin nicht so der große Star Wars-Spieler. Also darum. Das ist zwar sehr schön, ich glaube auch, dass es ein sehr gutes System ist, weil es ja auf einer abgespeckten Version dieses Warhammer 3-Systems basiert. Aber gut, also ihr habt ja da die Spielerfahrung. Wir werden mit Sicherheit da auch nochmal eine Episode zu machen, oder?
Ja, das Problem ist, wer es sich holt, quasi, ne?
Ja, gut.
Steht bei mir noch nicht in allzu naher Zukunft an. Ich habe noch einen Punkt hier, sehe ich gerade, und zwar von Willen des Wahnsinns ist kürzlich auch erschienen, Ruf der Wildnis-Erweiterung. Das ist die zweite Erweiterung, oder ne, wenn man mal diese ganzen Print-on-Demand-Erweiterungen nicht zählt. Ich glaube, Anfang des Jahres haben mir Bekannte das Englische dazu geschenkt. Und ich muss sagen, das ist, wer an dem Hauptspiel Spaß hatte und vielleicht auch mit der ersten Erweiterung nicht allzu viel anfangen konnte, der sollte sich das dringendst ansehen. Das ist, meiner Meinung nach, wurden viele Verbesserungen vorgenommen, auch am Spielprinzip, viele auch unserer Kritiken. Ja, es schleift natürlich immer noch paar Probleme des Hauptspiels mit sich. Es macht aber einen ziemlich runden Eindruck. Wir haben das, ich glaube, zwei Szenarien habe ich schon daraus gespielt. Hat wunderbar geklappt, alles mit so NSCs und so weiter, die dann zwielichtig sind. Beschleunigtes Aufbauen. Deswegen, ich hatte so das Gefühl, der Designer hat sich ein paar Kritiken zu Herzen genommen. Also auch da bitte ruhig einen Blick drauf werfen.
Und wer noch einmal die komplette Liste haben möchte von allen interessanten Sachen, die im Rollenspielmarkt so erschienen sind oder erscheinen werden, der sollte sich auf der Seifenkiste umschauen. Daher haben wir auch unseren ersten Einkaufsführer sozusagen genommen und uns inspirieren lassen von Dingen, die wir haben möchten. Vielen Dank dafür an Moritz, der das Ding jedes Jahr aufschlüsselt.
Ja, vielen Dank. Ich habe gerade noch mal kurz zufällig was zu Tarun gelesen, nur kurz als Ergänzung. Ich würde mich da jetzt nicht zu darauf festlegen, weil habe ich gerade nicht dran gedacht, dass womöglich natürlich sich durch die Ankündigung von DSA 5 dann auch verschiebt, weil man kein Regelwerk oder keine Welt zu einem System macht, was nächstes Jahr obsolet ist. Das ist aber jetzt alles Vermutung. Guckt einfach, ob es da ist oder nicht.
Jetzt kann ich natürlich nochmal mein Nerdwissen hier einbringen. War das nicht sogar so, dass du eigentlich in dieser Tarun-Welt ganz anders gezaubert hast und sowas? Hattest du da nicht so
Ja,
Steinchen und sowas?
die Magie
Ja, ne?
funktionierte damals anders, das soll sie wohl auch immer noch.
Okay.
Aber natürlich so die Grundregeln, wenn sich da
Okay.
viel ändert, macht es meines Erachtens durchaus Sinn zu sagen, gut, wir verschieben es jetzt, warten mal ab, wie sich DSA 5 entwickelt, bevor man auf dem alten Regelwerk basierend eine Hintergrundwelt herausgibt.
Ist ein Argument, ja.
Macht ja nicht viel Sinn.
Okay, jetzt haben wir uns eine halbe Stunde lang über Dinge unterhalten, die wir auf der Spielemesse kaufen, nicht kaufen, interessant finden und was es sonst noch so gibt. Aber wir wollen diesen Podcast natürlich nicht beenden, ohne noch irgendwie ein bisschen was zum Thema Rollenspiel zu machen. Und ich habe vor kurzem einen Artikel auf EN World gelesen, bei dem es darum ging, wie man 5 Hinweise oder 5 Tipps oder Ratschläge fürs Rollenspiel aus der Lost-Autoren-Bibel gewinnen kann. Und es war so ein User-Beitrag bei EN World und ich fand das ganz nett. Und da wir uns dann auch letztens noch über Lost unterhalten haben und auch über die Schwächen dieser Serie, fand ich das eigentlich ganz witzig, sich darüber mal kurz zu unterhalten. Es ist kein sehr langer Artikel, wir verlinken den unten natürlich wieder und schauen uns nochmal an, was man aus dieser Lost-Autoren-Bibel so gewinnen kann. Ja, ganz kurz einmal, Lost, was ist das, Patrick? Für diejenigen, die das noch nie davon gehört haben.
Okay, ja, Lost ist eine Fernsehserie.
Hervorragend.
Also, es geht darum, Menschen stürzen mit dem Flugzeug ab und landen auf einer Insel. Das ist noch relativ banal. Irgendwann wird es, also auf einer Südsee-Pazifik-Insel ist es, glaube ich. Weiß man nicht so ganz. Auf jeden Fall so von der Atmosphäre her. Und soweit noch alles normal. Es beginnt eben mit so einer Survival-Geschichte und irgendwann wird es mysteriös, weil man findet da einen Eisbären, irgendeine komische Luke, die sich im Boden befindet. Und so spannt sich dann ein größerer Bogen um die mysteriösen Dinge, die auf dieser Insel geschehen. So.
Okay. Ebenfalls kurz, du bist der Einzige hier, der die Serie komplett gesehen hat.
Ich habe durchgehalten, ne?
Ja. Ich bin bis Mitte der dritten Staffel gekommen, glaube ich.
Ich glaube, ich bin am Anfang der dritten Staffel rausgegangen, weil es dann zu
merkwürdig wurde. Da fehlt ja noch die Hälfte des Casts.
Ja, also. Ich
oder ein Drittel sogar nur.
Schon, also. Da konnte ich es schon nicht mehr ertragen. Der Clou an der Serie war eigentlich, dass die Gegenwart darin bestand, dass die Leute auf dieser Insel gefangen waren, aber es ständig Flashbacks gab in den Episoden. Und in jeder Episode wurde ein anderer Charakter zum Hauptcharakter und der hat dann immer seinen persönlichen Werdegang erlebt. Und so hat man dann von Staffel zu Staffel mehr über die einzelnen Figuren erfahren und auch über ihre Verknüpfungen schon vor diesem Absturz. Aber wie gesagt, es hat dann Überhand genommen im Laufe der Folgen. Und eine Staffel hatte dann keine 10 Episoden, sondern 22 oder 24. Und da hat man dann nach 60 Episoden oder so, war man dann wirklich auf dem Zahnfleisch, fand ich. Na gut, was können wir denn lernen von den Autoren von Lost? Der erste Punkt ist, sei mutig. Was habe ich darunter zu verstehen? Und wie mutig bist du, Matthias, in deinen Rollenspielsitzungen?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht genau, was der Punkt mir sagen soll und vor allen Dingen, was das Ganze mit Lost zu tun hat. Außer, dass man quasi versuchen soll und kann, alles Mögliche miteinander verknüpfen. Ich rede mich um Kopf und Kragen, ich habe keine Ahnung, was der mir damit sagen will. Wer ist denn nicht mutig, wenn er eine Story designt oder was ist feige?
Worauf der Artikel ja anspielt, ist, halt dich nicht zurück, lass erstmal alle Ideen, die du hast, fließen und bau dir nicht im Kopf schon selber Schranken auf nach dem Motto, ach, das ist irgendwie komisch oder so, sondern solange das irgendwie in die Geschichte passt, dann lass die Spieler eben auf den Drachen in den Kampf reiten, genau. Wenn das irgendwie Sinn macht, halt dich da nicht zurück, das ist so das, was dahinter steckt, aber
Es geht ja dann nicht darum, dass die Charaktere dann wie üblich so kleine, normale Soldaten sind im Krieg, die dann hier so Nebenfiguren sind, sondern das sind die Leute, die die Schlacht anführen. Du musst, ne, die Charaktere hier, das ist, du musst mutig sein, du machst nicht immer kleine Abenteuer, du machst jetzt mal eine große, gigantische Geschichte Und das willst du dann auch mal im Rollenspiel präsentieren und nicht immer diese kleinen, ach ja, hier für den Magier den Zauberstab finden für 50 Goldmünzen und sowas, sondern mal eine richtig große, dicke Geschichte. Und das hat der Autor von dem Ganzen hier, J.J. Abrams, hat das ebenfalls versucht. Er wollte eine große Geschichte machen. Er hatte nicht viele Möglichkeiten, er hatte nicht großes Budget, aber er hat versucht, sowas zu machen. Und diesen Mut sollte man dann auch als Spielleiter haben. Und welches Budget ist geringer als das Budget eines Spielleiters? Insofern ist das ein Appell, mutig zu sein beim Rollenspiel und nicht nur kleine Geschichten zu erzählen, sondern auch mal eine große.
Ja, aber alle, ne, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt.
Ja, und das Leben findet seinen Weg. Ja,
Am Anfang muss man eben Ratten in Kellern töten, das ist im
ja genau,
Rollenspiel so.
am Anfang, genau, das ist der Punkt, wo ich dann aufstehe am Spieltisch, wenn ich nochmal Ratten töte.
Ja, geht
Außer in
aber
Warhammer.
darum, da das auch, ich finde es auch nicht sinnig, quasi direkt mit die Drachen zu zähmen und damit Städte zu befreien und einzuäschern. Dann kannst du auch fragen, wohin soll das führen?
Wer
Aber gut, wollen wir
weiß,
den.
vielleicht führt das zu noch imposanteren Geschichten. Wer weiß das schon? Nächster Punkt. Wichtig. Die Charaktere sind die eigentliche Geschichte. Es geht immer um Charaktere.
Ja, die haben Hintergrundgeschichten, sie sollten welche haben und die aufzugreifen und es auch ein bisschen um die herum aufzubauen. Das ist eben der Punkt, da die Geschichten aufzugreifen und aber auch gleichzeitig zu gucken, welche Konflikte kann ich aufbauen zwischen Spielercharakteren untereinander oder zu Nicht-Spielercharakteren, diese Geschichten dann aufzugreifen, diese Konflikte aufzugreifen und daraus Plots zu machen, daraus einfach Szenen zu entwickeln. Das ist es, worum es in diesem Punkt geht.
Ja, Problem ist sicherlich, dass eine Rollenspielsitzung immer aus einer ganzen Party besteht und nicht immer nur, ne, da kann ich nicht einen Rollenspielabend auf einen Spieler verwenden und seine Hintergrundstory quasi in Rückblicken und so weiter erklären.
Nun, das
Im
kann man
Gegensatz zur
vielleicht
Serie.
nicht ständig machen in diesem sehr ausführlichen Ding, aber was man eben sehr gut lernen kann, auch bei Lost sieht man das eigentlich sehr gut. Und ich glaube, das habe ich auch schon vorher in irgendeinem anderen Podcast schon mal erzählt, weil ich das von Robin D. Laws geklaut habe. Die Idee ist, seinen Hintergrund scheibchenweise zu erzählen. Na, also du fängst da nicht an, ja, hier, meine Eltern wurden gestorben, sind gestorben beim Orküberfall und dann bin ich aufgewachsen bei meinem Onkel, der sich als Rattenjäger in den Kanälen verdient hat. Und du fängst erstmal an, scheibchenweise zu erzählen und erzählst nicht deine gesamte Lebensgeschichte in einer Sitzung. Das ist ein wichtiger Punkt und so macht Lost das ja auch. Scheibchenweise wird immer von einem Charakter was Neues erzählt. Und
Das kann man sicherlich noch übernehmen, ja.
man kann
das ist gut.
natürlich, je nachdem, wie so eine Kampagne aufgebaut ist, durchaus schon mal einen stärkeren Fokus auf einen Charakter setzen, wenn man weiß, wird bei allen
Ja,
mal passieren,
stimmt.
ne? Also es geht ja nicht darum, dass die anderen dann blöd dabei sitzen, weil der eine Charakter seine Hauptstory hat, aber den mal so ein bisschen in den Hintergrund zu rücken und vielleicht auch eben die Konflikte, die es in der Gruppe, da kann er dann, es kann es um den einen Charakter gehen, aber die Konflikte hat er mit drei von den anderen und schon sind die anderen da auch mit involviert. Hast du natürlich durchaus auch Möglichkeiten, sowas dann in die Gruppe hineinzutragen. Aber natürlich nicht übertreiben und nicht immer nur den gleichen Spieler anspielen. Und selbst an so einem Abend eben zu gucken, dass alle auf ihre Kosten kommen.
Ja. Dritter Punkt. Mystery. Und zwar im Sinne des Geheimnisses, nicht im Sinne dieses, ja, dieses deutschen Wortes, dass Mystery dann so in Richtung Horror geht oder sowas, sondern tatsächlich die eigentliche Übersetzung von Geheimnis oder Mysteriöses. Was verstehen wir denn darunter? Wann sind denn Rollenspielsitzungen nicht mysteriös? Also habt ihr schon mal nicht mysteriöse Rollenspielsitzungen gespielt?
Es ist jetzt so eine schwierige Frage nach Beispielen. Ja, natürlich ist es irgendwie, wenn du nicht weißt, was vor sich geht und es Dinge nicht verstehen kannst, eine ganz andere Situation, als wenn eigentlich alles klar ist und du das Problem nur lösen musst. Und darauf spielt das ja im Prinzip an, wenn ich weiß, ah, da sind, das ist eine Räuberbande, die unterwegs ist in der Stadt und Leute fängt, dann geht es nur noch darum, die zu finden und zu töten. Wenn ich aber nicht weiß, ist das eine Räuberbande, ist das irgendein mysteriöses Wesen, ist ja schon wieder eine andere Bindung da und noch ein größerer Unsicherheitsfaktor. Und da geht es so ein bisschen, glaube ich, hin, wie man das machen muss.
Also den Punkt finde ich auch noch ganz, ganz gut. Wenn, ich meine, er erklärt es ja nicht, aber auf der anderen Seite ist sicherlich ein schönes Ziel ist es, die Spieler rätseln zu lassen. Also das Ideal ist, dass die Spieler während den Sitzungen dann überlegen, ach, was kann es bloß sein? Weswegen hat denn diese Räuberbande ausgerechnet den Prinzen entführt? Nicht nur wegen der Lösegeldforderung, sondern weil sie vielleicht mit einem anderen Königreich zusammenarbeiten und so weiter und so fort. Wenn das funktioniert, dann muss ich sagen, ist das auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Es muss ja nicht immer nur der große Drache sein, der die Stadt bedroht. Ey, nichts gegen den großen Drachen, der die Stadt bedroht, aber
Vielleicht ist der
hey, was
große Drache auch
vielleicht
nur ein Handlanger eines viel
richtig
größeren
eines
Drachen,
viel
der
größeren
den.
Übels, ja, was es noch zu ergründen gibt, ja.
Das ist eigentlich das Wichtigste, um überhaupt irgendwie Geschichten zu erzählen. Also, du musst ja schon die Neugier der Spieler erwecken. Also, wenn am Ende hier, wenn von vornherein klar ist, dass der König hier der Übeltäter ist und ja, am Ende ist es auch der König und das wussten wir schon nach dem ersten Mal, als wir mit ihm geredet haben, dann ja, das ist dann nicht besonders mysteriös. Also, das ist dann doch eher banal. Darum, also, wenn man die Leute bei der Neugier packt, hat man, glaube ich, schon einen Großteil Motivation erreicht. Also. Das ist einfach eine schöne Situation, auch wenn der Spieleabend zu Ende ist und dann sich als Spielleiter man sich zurücklehnt und dann die Spieler immer noch am Tisch sitzen und rätseln. Ach Gott, war das, hätten wir nicht vielleicht doch den anderen, die andere Fraktion unterstützen sollen, die wirkten irgendwie interessanter und haben wir da die richtige Wahl getroffen und was hat sich hinter der Tür verborgen und so weiter und so weiter. Ja, womit wir dann schon beim vierten Punkt wären, dass in einer Rollenspielkampagne nicht nur eine Art von Geschichten möglich sind, sondern zahllose. Auch Lost hat alles ineinander gemischt. Von Geschichten über Drogenschmuggel, über mysteriöse schwarze Dampfmonster, psychologischen Thriller mit dem Todmann-Knopf und so weiter und so weiter. Ja, wie viele Geschichten kann denn eine Rollenspielkampagne verkraften? Matthias?
Ich design so selten Rollenspielkampagnen, deswegen will ich mich dazu nicht äußern. Aber
Aber du spielst
warum?
sie doch.
Ja, nur spiele ich so selten, aber und eigentlich bin ich es schon durch vielleicht viele Cthulhu-Abenteuer gewohnt, dass die Abenteuer nicht nach einem Schema laufen. Das heißt, ich kann mir das gar nicht vorstellen, vielleicht, wenn es wie es aussehen würde, wenn man immer denselben Typ von Abenteuer spielen würde, nur eben vielleicht mit anderen Antagonisten. Aber ja, ansonsten muss ich sagen, ist das natürlich ein Punkt, der allerdings auch der leicht zu kritisieren ist. Aber bei dem jetzt vielleicht nicht jeder ist ein Amateur-Krimi-Autor oder Lost-Autor, ja, oder der sehr viel Zeit darin investieren kann, sich auch viele kreative Geschichten auszudenken, die auch nicht miteinander, die verschiedene Themen behandeln, vielleicht dann in einer Stadt. Wobei fairerweise, ja, man fällt dann immer gerne auf das Fantasy-Beispiel zurück. Normalerweise sind ja auch Beschreibungen so angelegt, dass sie einem verschiedene Möglichkeiten bieten. Ich meine, jetzt hatten wir schon ne, natürlich, auch da kann man, ne, der Drogenschmuggel oder das Adelsviertel, Händler, gibt eigentlich meistens genug Zeug, an dem man sich reiben kann, um dann vielleicht auch auf neue Ideen zu kommen und dann neue Thematiken, in die Kampagne vielleicht auch zu integrieren.
Ja, ich glaube, das hängt natürlich auch immer davon ab, wie die Gruppe spielen will. Ne? Theoretisch, ich weiß nicht, ob es das heutzutage noch gibt, aber könnte man ja auch einen Dungeon Crawl nach dem anderen machen und sich daran freuen, wobei dann irgendwann die Frage im Raum steht, ist das noch Rollenspiel oder ist das schon Descent, was einfach nur, oder Descent, was einfach nur anders gespielt wird. Aber ich fand diesen Punkt einfach so ein bisschen, ist so ein Typ, der sich meines Erachtens in den meisten Gruppen eigentlich automatisch doch einstellen dürfte, oder? Also selbst wenn man jetzt vorgefertigte Abenteuer spielt bei DSA, ist ja dort nun nicht so, dass die alle gleich sind. Die haben ja auch alle unterschiedliche Geschichten. Und wenn du es so jetzt auf die Charaktere beziehst, hängt es natürlich davon ab, was bringt der jeweilige Spieler für seinen Charakter für eine Hintergrundgeschichte mit? Was hat man sich da ausgedacht? Das zeigt aber natürlich ja auch, worauf hat der Spieler Lust. Wenn der eben einen Drogen, irgendwie viel mit Drogen zu tun hat, dann will der unter Umständen eben Drogendealer sein oder der will auch mal das Problem haben, keine Drogen bekommen zu können und solche Sachen. Von daher hat man da, glaube ich, einen ganzen Schwung von verschiedenen Geschichten, die da mitgegeben werden, die man dann aufgreifen muss.
Schauen wir uns mal die Genres an. Also ich glaube, es darum geht's. Wenn wir jetzt in der ersten Woche ein hartes Horrorabenteuer spielen, wo was weiß ich, Kinder entführt werden und ihrem dunklen Gott geopfert werden sollen, und dann in der zweiten Woche spielen wir so ein A-Team-artiges Comedy-Action-Abenteuer. Und
Reden
im
wir von
dritten
einer
spielen wir dann
Kampagne?
in einer Geschichte, ja. Und dann
Okay.
spielen wir beim dritten Mal spielen wir dann so ein Piraten Abenteuer, wo man witzige Kommentare bringt die ganze Zeit.
Ja, komm, du
ich
bringst es.
glaube, du überstreckst das Beispiel, oder? Auch gerade bei Lost hat man ja auch jetzt nicht so
Es
die
ja,
Extreme
es
bedient.
geht nur darum, dass man, wie du schon am Anfang sagtest, man kann das sehr leicht kritisieren. Einfach im Sinne, hey, wir haben überhaupt keinen Fokus hier auf eine Geschichte. Wir springen einfach nur gerade zu dem, was wir gerade haben wollen. Also, ne, das Hauptthema ist überhaupt nicht gegeben
Ja,
und
aber das beißt sich ja auch mit anderen Vorschlägen, habe ich. Also ich glaube nicht, dass das so damit gemeint ist. Die Frage ist ja, werden die Charaktere dann noch die Story, wird das alles so passen? Man muss hat natürlich einen Kampagnenrahmen. Davon gehe ich aus. Das ist bei denen, die sind auf einer Insel gestrandet. So, den unterbrechen die später auch. Aber das ist sozusagen erstmal der Rahmen, den du hast. Und da musst du natürlich dann so eine Kampagne dran aufbauen. Wenn du jetzt ständig da zwischen den, bei dir sind es ja auch noch wirklich Genresprünge, ne?
Ja, aber bei Lost ist es ja ähnlich. Also du hast einmal, befindest das Ganze in der Realität verwurzelt und dann hast du übernatürliche Elemente, die vorkommen. Also.
Ja, aber ja, ich glaube, du hast eine klassische Horror-Mystery-Geschichte.
Ja, und da kommt jetzt auch keine Comedy jetzt so
Genau.
großartig in den Vordergrund.
Also es ist ja nicht so, dass da plötzlich wie bei Two and a Half Men irgendwie jemand auftaucht und die ganze Zeit Witze macht in der einen
Ja, okay.
Episode und in der nächsten hast du dann den grässlichen Horror und dann, was weiß ich, plötzlich Piraten mit Holzbeinen da drin. Die haben ja schon ein gewisses Grundsetting, ein gewisses Grundverständnis musst du haben. Und dann natürlich in diesem verschiedene Themen, verschiedene Geschichten, verschiedene Arten von Geschichten. Und die hast du ja auch bei Lost, ne? Also du hattest jetzt natürlich das so in den Charakteren festgemacht, aber du hast ja auch Episoden, wo es um Charakterspiel, sage ich mal, geht, wo viel womöglich in einem Camp stattfindet. Und eine andere Geschichte dreht sich darum, wie die stundenlang über diese Insel laufen, um irgendwas zu erreichen, irgendwas festzustellen, irgendwas zu finden. Das sind ja auch schon verschiedene Arten von Serienfolgen und verschiedenen Inhalten.
Ja, das stimmt. Also, es ist ja auch positiv formuliert, dieser ganze Punkt, ne? Also viele Geschichten sind möglich. Also selbst in deiner Hardboiled-Detektivgeschichte kannst du durchaus mal ein Horror-Element haben oder sowas. Das ist der Punkt.
Du hattest am Anfang eben gesagt hier, dass das Genre auch nicht fix ist. Da würde ich von absehen. Ich würde dann sagen, wenn sich zum Beispiel eine Spielgruppe ja darauf einigt, wir spielen Cthulhu, dann einigen die sich schon irgendwie auf das Genre Horror. Aber die wollen jetzt ja vielleicht auch nicht jede Woche ein neues Geisterhaus sehen.
Naja,
Na,
genau.
so in die Perspektive würde ich das
Ja,
sehen.
genau. Also.
Und dennoch kann es natürlich verschiedene andere Geschichten, die eben diesen Horror-Mystery in Anführungszeichen zum Fokus haben.
Und es spricht ja auch nichts dagegen, wenn man das irgendwie halbwegs vernünftig hinkriegt, mal einmal so einen Sprung zu machen. Also, mir fallen jetzt keine, aber manche Serien haben dann ja irgendwie komische Sonderfolgen. Ich denke jetzt mal einfach.
Supernatural zum Beispiel hat das öfter mal.
Ja, ich weiß nicht, ob Supernatural das auch mal, aber in manchen Serien gibt es dann plötzlich so Musical-Folgen oder was auch immer, die also so richtig aus dem Genre oder aus dem Alten so ein bisschen rausbrechen, das so ein bisschen slapstickartiger machen. Das muss
Oder das
man.
böse Paralleluniversum.
Ja, oder solche Sachen, von mir aus, ne? Aber das natürlich, kann man natürlich begrenzt machen, aber das muss man mit der Gruppe gucken und ich glaube auch nicht, dass das damit gemeint war. Aber kommen wir vielleicht zum letzten Punkt.
Ja, der wichtigste Punkt, der Lost oft angetragen wurde, dass nämlich die Schreiber bei der Geschichte nicht genau wussten, wohin diese Reise überhaupt führt und ob dann am Ende auch alles in sich zusammenpasst. Patrick, du bist der Einzige, der das Ding hier zu Ende geguckt hat. Hat es für dich ein befriedigendes Ende gehabt, ohne das Ende zu spoilern?
Na, ehrlich gesagt, irgendwann war mir zum Beispiel der Cast viel zu riesig. Dann, ich weiß nicht, ob die irgendwann gemerkt haben, oh, wir brauchen noch ein paar neue Leute, damit wir ein paar neue Fans bekommen. Also wenn man dieses Bild der letzten Staffel sieht, wo die alle nebeneinander stehen, das ist ja viel zu riesig. Und von daher hatte ich auch den Eindruck, es wurde, also ich weiß nicht, ob da genau dieses, dass da kein Konzept hintersteckte, hatte man irgendwie schon das Gefühl, weil es wurde irgendwann sehr konstruiert, diese Geschichte. Sehr abstrus, war mein Eindruck. Ja, und von daher, diese Regel, musste nicht alles vom Anfang an ausgedacht haben, finde ich schon ein bisschen schwierig. Also zumindest einen groben roten Faden sollte man vielleicht schon haben. Natürlich sollte man den immer anpassen können. Und das ist eine wichtige Geschichte, die hier auch drauf taucht. Alles, was sozusagen die Spieler noch nicht wissen, kann man natürlich ändern. Aber so ein bisschen wissen, wo die Reise hingehen soll, schadet, glaube ich, nicht.
Aber weißt du, was ich da finde? Dass gerade im Medium Rollenspiel dieses Nicht-Wissen, wohin die Reise geht, viel mehr dazu gehört, weil ja auch die Spieler, ne, den Weg bestimmen, wo es hingeht. Im Gegensatz zu einer TV-Serie, wo ich ja doch erwarte, dass ich in die Hände von Leuten komme, die wissen, was sie tun.
Ja,
Also, das ist
das ist
das
eigentlich ein
große
guter Punkt, ja.
Unterschied von dem Medium eigentlich.
Ja, es ist, glaube ich, aber genau die Frage, was man machen will, sage ich mal so. Bei DSA ist es vielleicht nicht schlecht, wenn du weißt, was kommt alles noch. Also, damit du womöglich manche Dinge auch schon benutzen kannst, die erst spä viel später eine Rolle spielen.
Ja, das stimmt. Das ist richtig.
Während du natürlich, ich habe ja auch schon mal so eine Sandbox Fate D&D-Geschichte, also ich habe erst D&D und dann auf Fate gewechselt und dann haben wir es nicht weitergespielt. Aber so eine, ihr startet einfach in eurem kleinen Dorf, müsst da abhauen und wir basteln uns die Welt, während ihr euch einen neuen Zufluchtsort sucht und durch eure Hintergrundgeschichte und ähnliches. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, die auch sehr viel Spaß machen kann. Es geht ja nicht darum, irgendwas festzusetzen, aber natürlich, wenn man eine Geschichte erzählen will, sollte man eine Geschichte haben.
Ist ja nicht, das Problem ist, ich sehe das auch so zwiespältig zwischen der Fernsehserie, wo ich, also da war für mich der Punkt, an dem ich wusste oder an dem ich bemerkt habe, verdammt noch eins, die ketten einfach nur ein Mystery an das nächste, ohne sich Gedanken zu machen, wie die das nachher auflösen oder das verschieben die aufs nächste Jahr und übernächstes
Da
Jahr.
muss man einfach sagen, die Mysteries sind dann aber sehr gut, die aufmachen. Also.
Ja, aber die haben mich verloren. In dem
Genau.
Moment, wo ich sag mal, die machen sich überhaupt keine Gedanken darüber. Oder die lösen noch nicht mal das erste auf, bevor sie das
Völlig
zweite
richtig,
machen.
das ist das Problem.
Und bei einem Rollenspieler, da ist so, wenn diese Vertrauensbasis noch da ist, ich weiß, oder vielleicht merke ich das ja auch dann erstmal gar nicht. Also natürlich merke ich es erstmal gar nicht. Bei Lost braucht es ja auch dann ein paar Staffeln, bis du irgendwann dahinter kommst und merkst, verdammt nochmal, wollen die nicht hier irgendwas mal erklären? Wenn das in einem Rollenspiel aber auch diesen Punkt hat, dass ich irgendwann merke, hör mal, verdammt noch eins, du kettest hier einfach nur irgendwas aneinander, so langsam macht es keinen Spaß mehr. Dann hätte der mich in dem Moment aber auch verloren. Aber dennoch würde ich ja sagen, ist es eigentlich eine, habe ich ja auch schon gemacht, ist überhaupt keine schlechte Idee, vielleicht Szenen reinzuwerfen, bei denen man vielleicht am Anfang noch nicht so die Ahnung hat, wie man die später einkettet. Aber es ist halt, das machst du ja vielleicht dann nur an einem Abend oder an zwei Abend, aber du machst das ja nicht quasi Staffeln, ne? Du machst ja nicht, du würdest das ja nicht so eine Story über 7 Jahre strecken und immer wieder neue Szenen reinmachen und die, während die Leute quasi mit ihren Clipboards da sitzen und jedes neue Mystery hier mitschreiben von dir, was du da aufsetzt, sondern in einem Rollenspiel hätte das ja doch eine andere Dimension.
Ganz wichtig ist dabei natürlich, sich das auch zu dokumentieren. Also wenn ich ein Mystery nach dem anderen reinschmeiße und ich beantworte selber nur die Hälfte davon oder ein Drittel davon, weil ich gar nicht alle richtig auf dem Schirm habe, dann geht sowas natürlich tierisch in die Hose. Also wenn man nicht weiß, wie es weitergehen soll, dann gehört natürlich die Nachbereitung. Bei dem einen gehört vielleicht die Vorbereitung eher dazu, bei dem anderen die Nachbereitung, wo man dann nach dem Spielabend sich mal überlegt, was habe ich denn jetzt heute eigentlich alles gemacht? Was sind so die neuen Elemente, die sich ergeben haben? Und es geht ja dann nicht darum, die große Geschichte weiterzudenken, aber was mache ich aus diesen vielen kleinen Geschichten, die heute irgendwie mal aufgetaucht sind, während du bei so einer Standardkampagne natürlich guckst, wo will ich heute hin? Was ist heute so das Ziel, was ich erreichen will in dieser Kampagne?
Ist nicht das Spannende, da zu sitzen und dann diese Mystery-Szenen zu erleben und sich gleichzeitig zu denken, boah, da ist was ganz Riesiges, was er sich
Ja, klar.
ausgedacht hat und ich bin jetzt am Anfang, das zu entdecken. Und wenn der Punkt erreicht ist, an dem ich merke, verdammt nochmal, der Typ hat sich überhaupt nichts dabei gedacht, der wirft uns hier nur irgendwelche Szenen entgegen und versucht quasi in ein paar Wochen das Ganze zusammenzuknüpfen, so gerade brechend, wie es gerade noch geht, dann ist der Zauber weg.
Das ist eben die, ich wiederhole mich immer, aber es ist der Zaubertrick. Also es ist, ne, dem Magier in die Karten gucken. Wenn du weißt, wie der Trick funktioniert, dann ist er vielleicht nur noch halb so toll. Und als dann rauskam, dass bei Lost die Schreiber eigentlich nur noch hier sich am Ende der Staffel hinsetzen und sagen, alles klar, Leute, das ist unser Status quo, jetzt gucken wir mal, was können wir daraus überhaupt machen, dann hat das einfach viel Qualität vielleicht verloren für den
Ich sag
einen
mal,
oder
vielleicht ist das bei
anderen.
Serien auch noch ein bisschen schwieriger. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei Lost war, ne? Oder bei
Ja.
überhaupt bei Serien, wenn die so über Staffeln denken müssen und eigentlich immer nur die nächste bezahlt bekommen, dann ist das natürlich schon so ein bisschen auch schwieriger als vielleicht noch im Rollenspiel einfach drauf loszulegen im Prinzip, ne?
Aber
Sondern
beim Rollenspiel ist es ja noch schlimmer, da könnte ja jederzeit einer deiner Spieler abbrechen hier und du musst die sozusagen dann
ja.
mit Mystery über Mystery hier versorgen, damit sie immer hier auch zum Spielabend kommen. Also du hast die Reaktion ja noch viel deutlicher als bei einer Fernsehsendung.
Ja, klar, das stimmt.
Aber wie auch immer, also ich finde schon, dass man sich entweder, wie du schon sagtest, Patrick, das ist ein sehr guter Punkt, entweder machst du dir vorher Gedanken, wo es hingeht, oder danach Gedanken, wo es hingeht. Wenn es nämlich nur noch hier von A nach B pendelt und niemand genau weiß, was wir hier überhaupt tun, aber wir erleben ständig coole Szenen, die aber in sich keinen Zusammenhang haben, dann hilft das auch nicht weiter. Also das sind dann nur noch Anekdoten, die man dann erlebt.
Ja,
Also.
und stell dir mal vor, am Ende ist der Payoff nicht da.
Ja,
Also,
genau.
ne, dann in Anführungszeichen, dann hat es der Hund geträumt.
Ja, richtig, genau, ja,
So,
genau.
und dann ist jetzt die Frage, das mag dann quasi der Typ, der könnte dir nie wieder eine zweite Kampagne leiten.
Ja, ist auch so, genau.
Ja, das ist ja auch dann irgendwie tragisch. Also, naja. Ich finde, man sollte das echt nicht überziehen mit diesen. Man sollte die Sachen nur so reinbringen, wie man sie noch irgendwie verwerten kann nachher. Oder beziehungsweise selber die Übersicht behält über die ganzen Szenen und Mystery-Elemente, die man in seiner eigenen Geschichte hat. So dass man nachher immer noch den Payoff geben kann in dem großen Finale, in dem dann wirklich das Aha-Moment kommt. Denn ansonsten habe ich meine Leute quasi für immer verloren und dann wirst du immer der Spielleiter sein, der hier die großen Mystery-Elemente reingebracht hat und am Ende war es eben, ja, wir sind alle wieder aufgewacht. Der Wecker klingelt
Ja,
und ja,
genau, ja.
Aber
da sind wir
ich
wieder.
glaube, wo das übrigens allerdings sehr gut funktionieren kann, ist bei einzelnen Szenen. Wenn du weißt, die landen da irgendwie und du hast eigentlich noch keine genaue Ahnung, wie die da rauskommen sollen, das kann natürlich funktionieren. Einfach mal in der Szene dann loszuspielen, zu gucken, was kommt für Ideen, die aufzugreifen und daraus was zu machen. Sowas kann natürlich funktionieren. Aber so für eine ganze Kampagne ist es noch ein bisschen schwieriger.
Ja, nur kurz auf dem, der Punkt ist ja auch ganz witzig. Das ist mit dem Cliffhanger. Da hätte ich ja dann wieder das Problem, bei einem Rollenspiel kann ich leider nicht genau die 50 Minuten abtimen, sondern ich muss mir leider Gedanken darüber machen. Also ich kann dann nicht so argumentieren, hey, ich lasse sie einfach da und da enden und den Rest überlege ich mir quasi bis zum nächsten Spielabend, weil du weißt ja nicht, wie weit die kommen. Das ist noch so mit mein praktisches Problem.
Aber bevor wir uns hier noch weiter verlieren in den Hinweisen, die man im Laufe einer Kampagne so geben kann, die sich dann erst nach 2 Jahren aufklären, auch das habe ich schon mal gehört. Ich sitze dann als Spielleiter da und hoffe dann, oh, jetzt werden in der Runde werden endlich die Spieler erfahren, wer der eigentliche Hauptgegner ist. Es ist der Mann mit dem roten Schal. Und ja, guter Mann hier mit dem roten
Haben alle
Schal.
vergessen, wer das ist.
Genau, ne?
Ja.
Ist ja eigentlich ganz nett, der Typ, ja. Das sind nochmal andere Probleme, die man sich vielleicht in einer anderen Folge mal anschaut, wie man sowas auch geschickt bastelt. Aber gut, das waren unsere Ideen zum Thema Lost und den 5 Punkten, die man aus dem Lost-Drehbuch lernen kann. Und dann hatten wir noch einige Hinweise zum Thema Spielemesse gegeben. Und ich glaube, damit wären wir dann durch für heute, oder?
Ich hätte noch
Ja.
was, einen kurzen Hinweis, weil es geht um ein Projekt, was gerade bei Start Next läuft, was vielleicht den einen oder anderen interessieren könnte. Drachenväter. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitgekriegt habt. Ein Buch zur Geschichte des Rollenspiels und die Einflüsse, die Rollenspiel, also von D&D Anfang hatte, auf Computerspiele, auf sozusagen die, ja, auf verschiedenste me andere Medien. Da findet sich momentan bei Start Next ein Projekt zu, wo es um das Funding dieses Buches geht. Und das werden wir auch unten sicherlich noch verlinken mit dem Aufruf, sich da vielleicht auch das nochmal anzugucken, und dieses Buchprojekt vielleicht auch zu unterstützen.
Hervorragend. Dann wünschen wir noch viel Spaß auf der Spielemesse und wir hören uns dann zum Nachspiel wieder, wo wir dann berichten können, was in unseren Einkaufstaschen gelandet ist. Bis dahin, alles Gute und tschüss.
Bis bald.
Tschüss.